Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallihallo. Welche Podcast-Strategie hat Spotify?
Und welchen Einfluss auf die Musik- und Medienbranche?
Und vor allem, was sind eure Fragen an den vielbenutzten Streamingdienst?
Antworten kommen in dieser Stunde vom Spotify-Europachef Michael Krause, denn er ist unser Gast in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung.
Und bei der belassen wir es heute auch, denn diese kommt von Helmut Kraus. Der Schauspieler, Kabarettist und Synchronsprecher ist, wie das ZDF heute mitteilte, Anfang dieser Woche im Alter von 78 Jahren verstorben. Wir sind deswegen heute ziemlich traurig und wehmütig, denn bekannt war Krause nicht nur als deutsche Stimme von Marlon Brando und Samuel L. Jackson oder auch als Sprecher der drei Fragezeichen, sondern vor allem auch wegen seiner Rolle als schrulliger Nachbar Hermann Paschulke in der Kinderserie Löwenzahn. Bis vor wenigen Wochen stand Krause noch für Löwenzahn vor der Kamera und bei seinem Abschied sagte er in seinem letzten Satz einen knappen, aber irgendwie treffenden Satz am Set, den heute irgendwie viele von uns, glaube ich, vermutlich genauso empfinden. Zitat: Hier gehöre ich hin.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das streamende Medienmagazin.
Anfang 2003, da hat Apple mit seinem iTunes Music Store das Musikhören verändert. Man könnte auch schon fast sagen revolutioniert. Digitale Musiksammlungen waren dann auf einmal total angesagt. Sie haben auf einmal die CD im Regal alt aussehen lassen. In den letzten 10 Jahren, da hat Spotify erneut das Musikhören revolutioniert. Streaming schlägt eigene digitale Musiksammlungen für viele.
In Schweden gegründet, hat der Dienst heute weltweit 232 Millionen Nutzer. Etwa jeder zweite davon bezahlt auch für sein Spotify-Abo. Neue und alte Konkurrenten, die gibt's aber auch. Die mischen im Streaming-Markt ordentlich mit, darunter Amazon und auch Apple.
Mhm, da ist auch gerade ordentlich Bewegung. Herr Pell, aber sag mal, komm mal jetzt zurück zum Musikhören, ne?
Ja.
Was für ein Musiktyp bist du eigentlich? Also hast du so eine dicke MP3-Sammlung noch so aus deiner Uni-Zeit? Oder bist du so voll der Streaming-Profi? Oder vielleicht sogar hast du noch so eine kleine Vinylader in dir.
Also
kann ich da gar nicht einschätzen.
Eine Vinylader habe ich nicht eigentlich. Und deswegen hatte ich, bis sozusagen Musikhören digitalisiert wurde, auch nie viel Musik. Also was ja ganz viele irgendwie dann haben, so diese CD-Sammlung oder erst recht Vinyl, das war ich nie so für. Und dann kam tatsächlich, du hast es gerade beschrieben, ja, iTunes, ja, da habe ich auch damals irgendwie mein erstes iBook gehabt. Und dann, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen darf, aber ich glaube, es ist mittlerweile verjährt, hat mal ein Bekannter von einem Bekannten bei mir so eine Festplatte mal dagelassen, wo ganz, 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 ganz viel Musik drauf war. Und die habe ich mir dann kopiert, aus Sicherheitsgründen.
Genau. Und ich habe mich auch, diese Verjährungsfrage habe ich mir auch gerade gestellt.
Und dann ist aber auch so, ich muss sagen, natürlich nutze ich inzwischen auch Streaming-Dienste, ich nutze auch Spotify, aber auch das will ich ganz ehrlich sagen, ich habe sozusagen das Gratis-Modell, weil ich noch wiederum zurzeit irgendwie auch noch parallel dieses Premium-Angebot dieses großen Online-Versenders mitnutze, also was man da sowieso bekommt. Also das ist so die Gemengelage. Und ich überlege immer, irgendwie muss ich mich mal für was entscheiden, habe ich immer so das Gefühl, weiß ich aber gar nicht, ob das so ist. Wie ist das bei dir? Du hast natürlich alles sozusagen streamt, ist klar.
Vielleicht triffst du ja heute Abend eine Entscheidung.
Vielleicht.
Man weiß es nicht. Aber mal jetzt ganz ehrlich, bei mir ist es so, ich bin ganz ehrlich, ich habe zwar eine große Musiksammlung gehabt, so mit Dateien und so, aber es war, glaube ich, die chaotischste. Es war immer schlimm, irgendwas zu finden, weil ich hatte nicht die Muße, 1000 Ordner anzulegen und so weiter und so fort. Als dann Streaming da war, war ich auf einmal so, wow, super. Ich muss mich nicht drum kümmern.
Hat endlich einer für dich Ordnung geschaffen.
Ich kann auf Play drücken und es läuft. So, das ist wirklich gut. Und ich muss noch nicht mal groß entscheiden, weil gerade wenn man beim Radio arbeitet, denken mal die Leute, man hat ja Ahnung von Musik.
Ja.
Haben wir natürlich
ja,
auch.
Ja, alle außer wir.
Genau. Aber das war da schon auf jeden Fall für mich eine große Erleichterung, dass da
das
Algorithmen helfen.
Ich finde vor allen Dingen, also weil ich mich so wenig mit Musik auskenne, weiß ich auch nie, was mir gefällt. Also dann sehe ich einen Künstlernamen und kann den gar nicht zuordnen. Ich bin halt jemand, der immer nach dem Hören entscheidet. Und das ist so. Ne? Also, egal.
Interessant ist aber, Spotify setzt in jüngster Zeit ja nicht nur auf Musik, sondern auch verstärkt auf Wortinhalte. Neben Podcasts werden auch eigene Sendungen angeboten. Im Sommer sind neue Formate gestartet, wie Paardialoge von Charlotte Roach und ihrem Ehemann.
An welcher Strategie arbeitet jetzt eigentlich Spotify? Eine Frage, die wir uns heute stellen wollen. Welchen Einfluss sieht der Konzern auch auf die Musik und die Medienbranche? Diese und auch weitere Fragen unserer Hörer, da haben wir nämlich einige bekommen, die beantwortet Michael Krause. Und auf seiner Spotify-Visitenkarte, da steht Managing Director EMEA, man könnte auch Europachef sagen, und heute ist er live bei uns. Herzlich willkommen, Michael.
Ja, hallo, danke für die Einladung. Schön hier zu sein.
Ja, wir haben gerade ja schon gesagt, Spotify, ihr setzt jetzt mehr auf Wort. Im Sommer habt ihr neue Originals gestartet, wie ihr sie ja bezeichnet. Was ist neu bei euch?
Ja, wir haben uns im Grunde von einem reinen Musikstreaming-Dienst, mit dem wir angefangen haben, entwickelt zu einem Audio-Network. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur Musik, sondern eben auch die Sprachinhalte. Und da haben wir in den letzten Monaten, aber im Grunde auch schon im letzten Jahr, uns extrem weiterentwickelt. In Deutschland waren wir relativ früh dabei mit Fest und Flauschig, dem Format von Jan Böhmermann und Olli Schulz. Und bauen das jetzt weiter in alle Länder auch aus, haben zwei große Studios auch übernehmen können, Gimlet und Parcast. Und mit Anchor auch einen Distributionspartner mit für uns gewinnen können. Und haben weiter an Inhalten auch gefeilt, die eben schon angesprochen wurden, wo wir gleich noch gerne drüber sprechen können.
Ja, und was ich ganz interessant fand, wir haben ja letzte Woche schon angekündigt, dass du heute kommen wirst und haben wir schon Mails bekommen, auch mit Fragen. Haben heute über die sozialen Netzwerke auch ganz viele Fragen dann auch an dich dann gesammelt und das fanden wir auch echt spannend, was da vieles reingekommen ist und da reiche ich gleich mal direkt eine Frage von Dominik weiter, weil das nämlich auch an das gesprochene Wort anknüpft und zwar möchte er wissen, welchen Stellenwert nehmen denn eigentlich tatsächlich die Spotify Original Podcasts ein, gerade wenn man sich jetzt die aktuelle Entwicklung auch über den Sommer bei euch anschaut.
Ja, also die Originals sind für uns schon ein wichtiges Element. Wir füllen damit auch Lücken, wo wir Bedarf sehen, wo wir sehen, dass unsere Kunden im Zweifel Gefallen daran finden können und nehmen dann gezielt Talents unter Vertrag, gucken, welche Inhalte gut passen können. Charlotte Roach zum Beispiel und ihr Ehemann mit Paardiologie übrigens, wie die Kardiologie. Nicht die Paardiologie.
Das habe ich
mal überlesen. Ja, das passiert häufiger mal, genau. Ja. Aber die Kardiologie ist quasi der wortgebende Faktor von diesem wunderschönen Podcast.
Der war's gelernt, danke.
Das ist im Grunde die Idee gewesen zu sagen, es gibt zwar schon hier und da mal Themen, die sich mit Beziehungen auseinandersetzen, aber es gibt noch keinen tollen Paar-Therapie, fast schon Podcast und schon gar nicht mit prominenter Besetzung. Und da sind wir dann eben auf die Suche gegangen und haben uns da gemeinsam gefunden. Und damit ergänzen wir stückweise das Programm. Wir haben ja viele Podcast-Partner auch, mit denen wir eng zusammenarbeiten und ergänzen dann mit den Originals das Angebot, sodass wir glauben, dass wir wirklich für jede Zielgruppe, für jedes Alter und für jedes Geschlecht entsprechend die Inhalte haben, die sie auch interessieren.
Und das ist natürlich auch ein Kundenbindungsinstrument, ne? Also weil das sind exklusive Inhalte, die man dann nur innerhalb des Spotify-Universums dann auch tatsächlich hören kann. Geht das auch für euch auf?
Ist auf jeden Fall so, dass wir sehen, dass Leute, die Podcast hören, generell sehr viel hören. Also sie verbringen mehr Zeit auf unserer Plattform. Und das ist für uns natürlich ein tolles Feedback, dass im Grunde die Inhalte so gut ankommen, dass man sich damit beschäftigt, dass man sie hört. Und es ist auch so, dass Podcast-Hörer sogar auch mehr Musik hören. Das sind einfach generell aktiver. Und das ist für eine Plattform wie unsere natürlich toll, weil die mehr Leute entsprechend lange auf unserer Plattform verbleiben, desto treuer bleiben sie uns auch. Also insofern geht das auf, ja.
Müssen sich denn, sag ich mal, die nicht von euch originär produzierten Podcast-Macher doch zukünftig ein bisschen Sorgen machen? Also werden die nicht immer unwichtiger? Weil das ist ja für euch eigentlich kein Differenzierungsmerkmal eigentlich.
Ja, die gibt es ja überall. Nee, ich glaube, das kann man so überhaupt gar nicht sehen. Also erstmal ist es so, dass wir schon über 450.000 Podcasts auf der Plattform haben. Auch eine Zahl vielleicht, die erstmal sehr beeindruckend wirkt. Und über 12.000 deutschsprachige schon auf der Plattform. Und wir sehen das so ein bisschen so, dass wir aus dem Musikbereich da auch profitieren können. Im Musikbereich haben wir viele Millionen Songs und haben da auch Tools entwickelt, Algorithmen und Kuratierung durch unsere Redakteure, um diesen riesigen Katalog auch entsprechend navigierbar zu machen und jeweils dem Kunden, der gerade ein Interesse an einem gewissen Inhalt hat, auch zu ermöglichen, diesen zu finden. Und das sehen wir eben auch bei den Partnern so, dass wir da entsprechend die Angebote an den Kunden vermitteln und die Originals ergänzen das dann entsprechend. Aber wir arbeiten da schon sehr eng mit den Partnern zusammen.
Was ich auch interessant finde, dass ihr auch Podcaster treffen, also von den Podcast-Produzenten auch tatsächlich selber anbietet, dass ihr dann auch mit denen sprecht, denen vielleicht auch Tipps gebt oder auch so ein paar Insights verrät. Was macht ihr da genau?
Naja, wir glauben schon, dass es so zu unserem Service dazugehören sollte, dass wir auch beratend tätig sind, dass wir die Erfahrungen und die Daten, die wir sehen, auch weitergeben. Wir haben ein Tool, das heißt Spotify for Podcaster. Das steht jedem frei, der bei uns einen Podcast hochlädt. Und jeder kann bei uns einen Podcast hochladen. Das geht sehr einfach. Und in diesem Tool kann man alle Daten sehen, kann man sehen, wie lange der Podcast gehört wird, von welcher Zielgruppe, von welcher Altersgruppe. Also man hat da im Endeffekt alle Daten. Wir sehen natürlich das große Ganze und haben dann noch ein bisschen besseren Überblick. Und das geben wir natürlich gerne weiter auch in die Community. Und wir glauben auch, dass es bisher noch keine gute keine guten Anlässe gab, um diese Community überhaupt zusammenzuführen. Wir merken das immer, dass die sich zum Teil auch noch gar nicht so richtig kennt. Im Musikbereich gibt es 1000 Musikpreise. Gut, das ist in Deutschland auch ein Reizthema, aber gibt es Musikpreise und andere Treffen, wo man sich ständig austauscht und wo man sich kennenlernt und auch gemeinsam Kooperationen macht und so weiter. Und das fehlt uns in Deutschland ein bisschen. Deswegen haben wir Partner eingeladen, machen immer mehr Events, machen Masterclasses, wie wir sie nennen, wo wir Wissen weitergeben, aber auch teilweise Leute zusammenführen, wo auch schon teilweise Projekte entstanden sind, wo dann zwei Podcaster sich da kennengelernt haben und gesagt haben, Mensch, wir müssen natürlich auch mal zusammen was machen, sich gegenseitig einladen in ihre Shows. Das hat bisher gut funktioniert.
Was sind denn so die wichtigsten Tipps tatsächlich, die ihr Producern gebt? Also neben dem zum Beispiel, sich gegenseitig einzuladen in Shows?
Naja, also es geht viel um Produktionsprofessionalität. Es geht darum, wie zum Beispiel ein Jingle gestaltet werden kann. Es geht um die richtige Länge für die richtige Zielgruppe. Es geht darum, wie man entsprechend Metadaten aufbereitet, dass der Podcast auch entsprechend gefunden wird auf der Plattform. Es geht um auch generelle Produktionsqualität. Wir wissen, dass viele Podcasts auch von großen Medienhäusern zum Teil noch unterm Schreibtisch aufgenommen werden, weil da der Hall nicht so groß ist. Das stelle ich mir immer sehr interessant vor vom Arbeitsablauf her. Und all solche Sachen, von Produktionstechnik zu Inhalten, zu Länge, da gibt es wirklich viele Sachen, die man da teilen kann an Informationen.
Ich erzähle jetzt nicht die Geschichte mit dem Kleiderschrank.
Ich wollte es gerade erzählen, aber egal.
Das lassen wir mal an der Seite beiseite. Oder schieben wir mal so beiseite. Wir haben vom Thorsten auch eine Frage bekommen. Die geht, glaube ich, so ein bisschen eher so grundsätzlich auf die Podcast-Szene. Und er schreibt Folgendes: Der Podcast-Boom, wie wird der eigentlich finanziert? Welche Veränderungen wird es geben, wenn der jetzige Wettstreit der Plattformen und Investoren vorbei ist und Geld eingenommen werden muss? Was fällt dir da spontan ein?
Ja, spontan fällt mir ein, dass es natürlich erstmal um Reichweite geht. Das heißt, es wird Reichweite erzeugt dadurch, dass wir und auch Mitbewerber das Thema Podcast nach vorne bringen. Das heißt, es wird im Grunde fast schon eine neue Mediengattung wirklich zum Mainstream-Medium ausgebaut. Und überall, wo ein Mainstream-Medium entsteht mit großen Reichweiten, ist natürlich auch die Refinanzierbarkeit sehr viel einfacher. Ich kann dann Werbepartner einbinden. So funktioniert ja momentan der Podcast-Marktplatz im Grunde. Ich kann also Inhalte einstellen, kann da Werbung platzieren, die natürlich eben auch insofern dankbar ist, als dass ich meine Zielgruppe ziemlich genau kenne. Das heißt, für die Werbepartner ist das sehr dankbar, da auch zu werben. Sie ist teilweise auch sehr nativ. Und das ist auf jeden Fall ein Mehrwert, den die Werbebranche schon lange erkannt hat. Also es gibt eine große Nachfrage von Werbepartnern auch oder Werbetreibenden in Podcasts zu werben. Und darüber lässt sich natürlich dann noch eine Finanzierung betreiben. Und das ist auch so, dass jeder Podcaster, der eine Werbung in seinem Podcast hat, die dann auch komplett behalten kann.
Das finde ich aber auch interessant. In dem Zuge fällt, hast du gerade schon Anchor erwähnt, was ja erworben ist aus den USA. Das ist ja auch eine Plattform, auf der ich selber meinen eigenen Podcast starten kann.
Genau.
So, dass ihr auch schon ein Tool zur Verfügung stellt, dass jeder seinen eigenen Podcast dann auch selber anbieten kann, und da ist dann erstmal egal, ob das ein normaler Podcast ist oder ob der dann auch bei euch auf der Plattform läuft.
Genau, also das ist so, dass wir tatsächlich einfach wollen, dass viele Podcasts entstehen. Nebenbei kümmern wir uns auch darum, dass da eine gewisse Vielfalt auch entsteht. Also wir sehen zum Beispiel schon, dass in den Top 200 noch mehr Bedarf wäre an weiblichen Podcast-Hostern. Da würde ich jeden zu auffordern, der jetzt da das Interesse geweckt hat, da auch durchzustarten. Das Gleiche gilt aber auch für die LGBTQ-Community zum Beispiel, wo wir ein tolles Sound-Up-Projekt schon gemacht haben jetzt im Sommer, um die auch zu fördern und anzuregen, da aktiv zu werden. Also da ist auch noch Platz für Vielfalt auf jeden Fall. Würden wir uns freuen, wenn da noch mehr kommt.
Herr Peller, du hast ja schon die Frage von der Judith in der
Ja,
Hand,
die habe ich hier. Und die fragt ganz konkret. Die hat
Da möchte ich aber kurz noch eine Frage zwischenschieben. Dann
ja,
kann
ich
eine persönliche Frage stellen.
Oh,
also was heißt persönliche, aber die mich tatsächlich interessiert. Also wenn ich jetzt hier einen Radiosender betreibe, ja, dann biete ich ja auch für meine Hörer Musik und Wort ein. Ne? Das heißt, dann zahle ich für die Musik, ich zahle auch für das Wort, weil hier Peller und ich wollen ja auch bezahlt werden. So. Aber wenn jetzt ihr als Spotify für eure Hörer Musik und Wort anbietet, dann kriegen die Musiker dafür grundsätzlich ja Geld. Eure Exklusiv-Podcasts, die haben natürlich auch ein Budget. Aber bei den ganzen anderen Wortinhalten, sprich Podcasts, ist das nicht so. Also denen stellt ihr die Reichweite zur Verfügung, aber eine Entlohnung gibt es da nicht. Warum ist das so?
Genau, das sind zwei verschiedene Businessmodelle. Das eine ist so, dass die ganze Podcast-Szene entsprechend so entstanden ist, dass es ja darum ging, Reichweite zu erzeugen und die dann entsprechend zu vermarkten. Also eher ein Advertise-basiertes Modell. Und bei der Musik ist es so, dass das ein Modell war, was eben aus dem Tonträgerbereich kam und wo sich dann das 9,99 Euro Modell, was wir dann ja auch mit eingeführt haben, durchgesetzt hat, wo dann diese 9,99 € entsprechend an alle Musiker verteilt werden. Und das sind einfach zwei verschiedene Geschäftsmodelle quasi für zwei verschiedene Inhaltearten, die wir einfach auf der Plattform jetzt zusammenführen. Aber die es so ja auch dann jeweils im Einzelmodell auch separat gibt.
Kommen wir jetzt mal kurz noch zur Frage von Judith, die Dani ja gerade schon angekündigt hat. Das ist eine ganz pragmatische Frage. Die fragt sich nämlich, warum gibt es keine Funktion, die einen über neue Podcast-Folgen benachrichtigt? Die gibt es doch nicht, oder?
Genau, also bei neuen Funktionen ist natürlich immer ein bisschen undankbar, dass wir ja mittlerweile an der amerikanischen Börse sind und ich nicht so viel erzählen darf über was noch alles in der Zukunft geplant ist. Das ist börsenrechtlich einfach total strafbar. Aber natürlich ist der Podcast-Bereich bei uns extrem im Fokus und wir versuchen den auch weiter so zu optimieren, dass es dann noch kundenfreundlicher wird und wir noch mehr Features da auch entsprechend anbieten können.
Da habe ich ein bisschen die Sorge, dass du die Frage von Jakob vielleicht auch nicht beantworten können wirst. Ich stelle sie trotzdem mal. Ja. Also er sagt nämlich, wird eine Funktion kommen, die Musik in Podcasts integriert, sodass man sie entweder hören oder wie ein Kapitel weiterskippen kann. Jetzt weiß ich, du kannst wahrscheinlich da nichts zu sagen, aber so grundsätzlich ist das eine Idee, über die es sich lohnt nachzudenken. Wie findest du die?
Also ich kann zumindest dazu sagen, dass wir in Amerika gerade ein Tool testen, das sich Daily Drive nennt, was Musik und Podcast entsprechend verbindet und zwar auch in der personalisierten Variante. Das heißt, du hast die Musik, die dir gut gefällt und die Podcasts, die du ausgewählt hast oder die du gut findest und die da entsprechend verbunden sind in einer Einheit und genau, das testen wir da gerade.
Das finde ich auch ganz interessant, also gerade beim Thema Podcasting, da haben wir viele Kommentare bekommen. Ich lese jetzt einfach mal das nochmal von Michel vor, der sagt so,
wann ist ein bisschen kritisch, ne?
Wann beginnt Spotify mal ein richtiger Podcast-Player zu sein, so mit korrekter Darstellung von Metadaten wie Shownotes und Kapitelmarken, Listen, Benachrichtigungen über neue Episoden, manuelles Abonnieren von Feeds, also das, was fast jede Podcast-App kann. Bisher sind Podcasts in Spotify wie Musik nur dass mehr gesprochen wird. Aus Produzentensicht ist es echt lachhaft und am Ende auch frech, da sich Spotify durch jedes Angebot mit fremden Federn schmückt. Wenn wir jetzt so über diese Podcast-Funktionen reden, dann hört man ja diese Wünsche aus der Podcast-Szene öfters, also habe ich schon echt oft gelesen. Mhm. Ist das aus deiner Sicht etwas, was tatsächlich auch ein Thema ist oder wo sich vielleicht der ganz normale Spotify-Durchschnittsnutzer vielleicht gar nicht so sehr für interessiert, auch wenn das einigen vielleicht wichtig ist?
Naja, also zum einen nehmen wir natürlich alle Anregungen aus der Podcast-Community erstmal ernst und freuen uns, dass es die gibt und dass sie so aktiv ist und dass sie auch so interessierter ist. Also Kritik heißt ja immer, dass jemand Interesse daran hat, dass es sich verändert. Insofern ist das erstmal sehr positiv. Wie eben schon erwähnt, ist Podcast für uns extrem wichtig im Rahmen dieser gesamten Audiostrategie und wir haben da ja auch schon viel weiterentwickelt. Also es gibt schon einen Sleep-Timer, es gibt die Möglichkeit, schneller abzuspielen, es gibt die eigene Bibliothek für Podcasts. Das heißt, wir haben da schon extrem viel gemacht und genau, werden das sicherlich weiter ausbauen und da auf die Wünsche der Community entsprechend auch versuchen einzugehen.
Das heißt, für alle, die sich eine Playlist mit Lieblingssongs wünschen, ist die Hoffnung noch nicht aufzugeben.
Der Christoph auf Facebook hat tatsächlich in die Vergangenheit gefragt, wo ist denn seine Playlist Lieblingssongs hin? Er.
Ja, aber die gibt es weiterhin, genau. Also man kann einfach Songs herzen und dann ist sie in der Playliste.
Also Christoph,
Lieblingssongs.
Bitte mehr Herzen.
Mehr Herzen.
Herzen ist immer gut.
Dann funktioniert das ganz gut.
Ganz viel Herz immer.
Wir haben auch mal so einen Blog zusammengestellt, viele Fragen, die haben uns zum Thema Hörbücher erreicht. Wir lesen ihn einfach mal gesammelt vor. Und vielleicht kannst du uns dann so ein Update auf eure aktuelle Hörbuchstrategie geben. Zum Beispiel gibt es da Shamira, die auf Twitter schreibt, warum werden Hörbücher und Hörspiele nicht wie Podcasts gehandhabt, sodass man an der Stelle weiterhören kann, wo man zuletzt war, auch wenn man zwischendurch was anderes hört und dass sie keine Auswirkungen auf die Lieblingslieder-Playliste haben zum Beispiel.
Ja, und zum Thema Hörbücher auch von Sebastian via Facebook. Erstens, warum spielt Spotify Hörspielfolgen in meinen Mixtapes ab? Da meine Kinder gerne Paw Patrol und Co. hören, kriege ich die hin und wieder in mein Mixtape eingebaut. Hörspielfolgen sollten dort nicht zu suchen haben. Und zweitens, wenn ich eine Hörspiel-Playlist abspiele, dann passiert das gerne im Modus Zufallswiedergabe, was wenig Sinn macht. Warum macht Spotify das nicht einstellbar an der Playlist? Ich spreche hier von Playlists, die ich nicht selbst angelegt habe.
Ja. Und Markus wünscht sich noch, können wir mehr Hörbücher haben? Das notieren wir einfach mal mit ins Heft.
Also Hörbuch scheint ein Thema zu sein, was eure Hörer auf jeden Fall auch beschäftigt.
Ja, das sind ja sehr, sehr viele Fragen auf einmal. Also zum Ersten kann man vielleicht sagen, dass Hörspiele schon eine große Nachfrage haben. Das ist aber auch ein sehr deutsches Phänomen. Man hat das vielleicht gar nicht mal so auf dem Schirm, aber Hörspiele, so TKKG, 3 Fragezeichen, Benjamin Blümchen und so weiter, die gibt es in der Form nur in Deutschland. Das ist ein bisschen verrückt. Also im deutschsprachigen Raum, sagen wir jetzt mal. Auch wenn die drei Fragezeichen ursprünglich mal in Amerika gegründet wurden, sind sie ja tatsächlich dann doch nur in Deutschland wirklich erfolgreich gewesen. Und dieses gesamte Hörspielphänomen ist ja vor allem in Deutschland sehr dominant. Das führt auch ein bisschen dazu, dass wir für alle Hörspielintegrationen natürlich als deutsche Landesgesellschaft dann entsprechend auch, ja, es ist halt schwieriger, die Sachen zu priorisieren, natürlich, weil es eben ein sehr deutsches Thema ist. Ansonsten kann ich allerdings dazu sagen, dass wir natürlich auch da gucken im Rahmen der gesamten Audiostrategie, wie kann man diese Themen besser darstellen und besser angehen. Zum Thema Playlisten, wenn man jetzt einen Premium-Account hat oder einen Family-Account oder einen Studenten-Account, also alle bezahlten Modelle, die wir aktuell anbieten, dann sollte da eigentlich auch keine Zufallswiedergabe kommen. Die Zufallswiedergabe ist ja nur in dem kostenlosen bzw. werbefinanzierten Bereich. Das heißt, das sollte da funktionieren.
Vielleicht ist das schon die Antwort wahrscheinlich.
Für diese Frage wäre das da im Zweifel die Antwort. Und ansonsten ist es so, dass die Hörspiele und Hörbücher eigentlich nicht in die algorithmischen Playlisten reinkommen sollten und entsprechend von uns immer wieder so getaggt werden. Aber das ist natürlich auch ein bisschen eine Zusammenarbeit mit den Inhalteanbietern, die das auch entsprechend anliefern müssen. Das heißt, es kann Einzelfälle geben, die sollten aber eigentlich dann immer sehr schnell wieder ausgemerzt sein.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das Medienmagazin mit Wort und Musik. Von Spotify ist Michael Krause weiter bei uns zu Gast. Ihr habt uns ganz viele Fragen geschickt, die wir noch weiter durchgehen wollen. Aber was natürlich auch zu Spotify wirklich dazugehört, das sind die Musikplaylisten. Yes. So Stimmungsplaylisten oder auch durch euch wirklich kuratierte Entdeckungsplaylisten. Hast du da so einen kleinen Tipp, wo du mal sagst, so hey, da lohnt es sich jetzt gerade mal richtig reinzuschauen, was dich gerade begeistert, was du gerade gerne hörst?
Ja, der heißeste Tipp ist, jetzt auf Spotify zu gehen und die Off-Pop-Playliste anzuhören. Die Off-Pop, genau. Die haben wir gerade ganz frisch gelauncht diese Woche oder gelauncht vielmehr. Und das ist eine Playliste für alle, die wirklich so Musikfans sind und auch jetzt nicht den Mainstream-Musikgeschmack vielleicht haben, sondern eher so die Musik-Nerds zum Teil auch waren und so Blogs und Musikzeitschriften gefolgt sind und jetzt vielleicht auch keine Zeit mehr dafür haben, aber trotzdem immer noch die ganze coole Musik hören wollen, die so neu rauskommt in dem Bereich. Das ist so von Elektronik, über Rock, über Independent oder stilvollen Pop. Und das ist eine unserer ganz großen neuen Playlisten, Flagship-Playlisten, fast schon, die jetzt gerade neu
am Start könnte für die Deutschlandfunk Nova-Hörer durchaus interessant sein, habe ich das Gefühl.
Das, was ich ganz interessant finde, ist auch ja grundsätzlich, dass es ja tatsächlich auch in einigen Musikrichtungen Playlisten gibt, die da richtig so eine Wegweiser-Funktion übernommen haben. Also, dass es Künstler gibt, die sagen, es ist für mich erstrebenswert, fast inzwischen viel wichtiger, irgendwie da in die Playliste reinzukommen oder vielleicht sogar ins Cover der Playliste, als jetzt irgendwie auf dem Cover von einer Zeitschrift, in einer bestimmten Musikart so. Also diesen Einfluss auch auf einzelne Künstler oder auf einzelne Branchen, wie nehmt ihr den wahr?
Wir haben mittlerweile über 4.500 Playlisten, die wir mit unseren eigenen Redakteuren gestalten. Dazu gibt es eben die algorithmisierten, personalisierten Playlisten. Und es gibt Nutzer-Playlisten, die über 3 Milliarden mittlerweile in der Zahl sind, die Nutzer generiert haben. Und du hast schon recht, bei den Playlisten, die wir gestalten und die auch mittlerweile teilweise über 1 Million Follower haben und Hörer regelmäßig, da ist es natürlich schon so, dass die so einen gewissen wegweisende Funktion haben. Das sind so Sachen wie New Music Friday, wo wir immer die neueste Musik vorstellen. Das sind aber auch Sachen in so Genres wie dem Deutschrap, wie Modus Mio zum Beispiel. Da ist es schon so, dass die Frage, wer kommt da aufs Cover jede Woche neu, immer auch eine sehr wichtige Frage ist, die dann teilweise auch schon von Komitees entschieden werden muss, weil es dann doch sehr, sehr wichtig ist und sehr diskutiert wird quasi, was kommt da jetzt aufs Cover, was war der wichtigste oder wegweisendste Release der Woche, was ist der wichtigste Deutschrap-Song gerade. Das wird dann da immer heiß ausdiskutiert und redaktionell besprochen. Das stimmt.
Dann lass uns doch auch nochmal so ein bisschen so in Richtung dem Verhalten eurer Kunden oder eurer auch Hörer schauen. Also ihr richtet euch ja echt an eine große Bandbreite von Nutzern und wenn man jetzt mal so schaut, ich glaube so die Gen Z, die hört ja irgendwie ganz anders Musik als vielleicht jetzt unsere Millennial-Generation und bei den Babyboomern oder auch ja den noch Älteren, da muss man vielleicht noch dieses Konzept des Streamens und eben nicht mehr Besitzens vielleicht sogar teilweise auch noch mehr erklären. Also wenn ihr auch mal so auf die unterschiedlichen Generationen schaut, welche unterschiedlichen Nutzungen beobachtet ihr da?
Was man schon sagen kann, ist, dass gerade in den jüngeren Altersgruppen das Konzept des Albums nicht mehr so relevant ist wie in den älteren. Vielleicht keine Überraschung, weil die ja das Physische zum Teil auch komplett übersprungen haben und direkt mit Streaming eingestiegen sind. Und da ist es schon so, dass dann eben die Playlisten oder auch einzelne Songs und Single Releases, also einzelne Songs, die veröffentlicht werden, zum Teil relevanter sind als jetzt dieses Albumkonstrukt, was es allerdings natürlich weiter auch gibt und was auch weiter von vielen auch konsumiert wird, aber dann eben auch in der älteren Zielgruppe sicherlich mehr geschätzt und abgerufen wird als jetzt bei den ganz Jungen. Ansonsten ist es so, dass wir eben mit Spotify ja überall verfügbar sind, auf über 250 verschiedenen Hardware-Kooperationen, sodass da eigentlich dann jeder entsprechend die Nutzung hat und man da eher sieht, dass dann die Jüngeren auch noch mehr mit dem Handy streamen und die Älteren zum Teil auch noch den Desktop benutzen. Also da gibt es noch so ein bisschen technische Unterschiede und die PlayStation oder die Xbox zum Beispiel, auf denen wir exklusiv sind, werden auch eher von jüngeren Leuten benutzt. Aber prinzipiell, also es gibt Unterschiede, aber ich glaube, die gab es auch immer schon in der Nutzung.
Okay, wir haben jetzt ein bisschen so mal auf die Hörer geschaut, wir haben auf die Musikbranche geschaut. Lass uns auch mal auf die Medien schauen. Da gibt es ja auch tatsächlich einige, die sagen, oh, was entsteht denn da mit Spotify? Jetzt nicht nur Musik, sondern das ist jetzt auch Konkurrenz zum Musikhandel, mit Musikindustrie, sondern jetzt, wo auch Wort dabei ist, dass da auch einige Radiochefs sagen, oh, das ist jetzt unsere neue große Konkurrenz. Wie seht ihr das?
Naja, also zum einen kann man sagen, also es sind ja verschiedene Fragen, die du so ein bisschen kombiniert hast. Also für den Musikmarkt generell ist Streaming gut, das sieht man. Also in Deutschland zum Beispiel jetzt im ersten Halbjahr ist der Musikmarkt wieder um 6,8% gestiegen im Wachstum, trotz rückläufigen CD-Verkäufen. Das haben wir eigentlich alles überkompensiert mit Spotify. Und das ist erstmal sozusagen jetzt die Zahlenbasis für den Musikmarkt, ist das Thema Spotify und Streaming generell eine gute Sache. Nach vor allem dieser Durchstrecke durch die Piraterie geht es jetzt in allen Ländern eigentlich bergauf und global wächst auch die gesamte Musikbranche und es sind ganz neue Märkte sogar entstanden in Lateinamerika als ein Beispiel, wo früher sehr wenig Umsatz gemacht wurde und durch Streaming jetzt ein richtig toller Markt entstanden ist. Beim Thema Radio ist es so, dass wir mit vielen Radiostationen eben auch sehr eng zusammenarbeiten. Eigentlich mit fast allen, die ihre Inhalte bei uns live stellen. Da gibt es fruchtbare Kooperationen, da gibt es teilweise auch Koproduktionen. Das ist natürlich immer eine Sichtweise und bestimmt gibt es auch den einen oder anderen Radiomacher, der sagt, wenn man die Studien anguckt, sind eher ältere Kunden, die Radio hören und die Jüngeren nehmen vor allem dann On-Demand-Angebote wie unser war. Wir glauben, es kann sich ergänzen und es gibt für alles eine Daseinsberechtigung auf jeden Fall.
Vielleicht auch nochmal passend dazu von unserer Hörerin Antonia auf Facebook auch im weitesten Sinne zur Frage der Konkurrenz. Also sie schreibt, mich würde interessieren, wie die Strategie bei der wachsenden Konkurrenz der großen Player aussieht, Amazon, Apple etc. Wie will man da dagegen halten? Also ist sicherlich ein Thema, über das ihr öfter redet.
Ja, also wenn jetzt man unsere Zahlen anguckt und das Wachstum, dann kann man schon sehen, dass wir noch doppelt so groß sind wie der nächste Mitbewerber. Also unsere Strategie, wirklich sich auf die Kunden zu fokussieren und auf die Daten und entsprechend Angebote zu launchen, sowohl im Playlist-Bereich, aber auch im Podcast, die entsprechend den Kunden begeistern und eben auch zu profitieren von den vielen Kunden, die wir haben. Also so ein Algorithmus zum Beispiel, der wird ja immer schlauer, je mehr Daten er auch verarbeiten kann und deswegen glaube ich, haben wir da schon super Setup und fokussieren uns dann doch eben eher auf unsere Kunden und fahren damit sehr gut bisher.
Zum Thema tatsächlich auch Algorithmen und auch kuratierten Playlisten, die nächsten Fragen passen da, glaube ich, ganz gut dazu. Es gibt immer so ein bisschen die Sorge, dass irgendwie, das kenne ich bei Radiosendern gibt es auch immer die Frage, also könnt ihr wirklich so Newcomer so mit aufnehmen oder kaufen sich da nur die Plattenfirmen ein? Und da hat Michael auf Facebook gefragt, haben Newcomer noch Chancen entdeckt zu werden von der Redaktion oder wird es dauerhaft auf Buy-ins der Plattenfirmen hinauslaufen bei unbekannten Künstlern?
Ja, sehr gute Frage, Michael. Das ist tatsächlich so, dass wir da, glaube ich, den Newcomer mehr Chancen bieten denn je zuvor. Also bei uns ist es so, dass es ein Tool gibt, Spotify for Artists, und darüber werden die Inhalte, die bei uns eingestellt werden, kann man da abrufbar machen und entsprechend den Playlist-Redakteuren zum Playlisting quasi anbieten. Und da haben alle, sowohl die ganz kleinen Künstler als auch die ganz großen von der Plattenfirma, die gleichen Chancen und Möglichkeiten, kommen alle in ein entsprechendes Redaktionstool, wo dann die Redakteure bei uns durchgehen die Woche und gucken, was ist da alles aufgelaufen und sich dann entscheiden, welche Songs, die da aufgelaufen sind, kommen in welche Playlist. Und da hat wirklich jeder die gleichen Chancen, entsprechend seine Musik zum Playlisting, zum Angebot zu stellen. Und es ist ja durch Streaming auch erstmalig so, dass im Grunde jeder, der Musik macht, die Chance hat, eben auch ein Millionenpublikum zu erreichen. Also wo ich früher darauf angewiesen war, dass mich jemand als CD produziert und mich in einen physischen Handel stellt, der natürlich auch von der Stellfläche sehr begrenzt war, gibt es jetzt Anbieter, wo jeder für einen kleinen Eurobetrag seine Musik entsprechend in alle Plattformen einstellen kann und dann bei uns verfügbar machen und all seinen Freunden davon erzählen und so weiter, sodass für Newcomer eigentlich die beste Zeit gerade ist.
Bleiben wir dann vielleicht auch nochmal kurz beim Thema Algorithmus, du hast es vorhin auch angesprochen, was vielleicht auch ein interessanter Aspekt in dem Zusammenhang ist. Also wann können eigentlich Algorithmen besser die Musik auswählen und wann können das Menschen besser machen? Also zum Beispiel bei Stimmungsplaylisten. Wie arbeitet ihr da und wie spielt das ineinander?
Die Mischung macht es da auf jeden Fall. Also der Algorithmus kann natürlich vor allem auch rückblickend sehr schlau werden, weil er sieht, was wurde in welche Playlisten gepackt, welche Zusammenhänge gab es, welche Kunden haben was gehört und so weiter. Also rückblickend kann der natürlich sehr viel ganz schlau machen. Gerade aber auch was neue Musik angeht, die jetzt frisch auf die Plattform kommt, da kann der Algorithmus natürlich nicht so viel machen, auch wenn er natürlich Hüllkurven und so analysieren kann und erkennen kann, dass das Musik ähnlich ist wie irgendeine andere Musik, rein technisch. Ist es schon so, dass die Expertise der Redakteure da extrem wichtig ist und wir auch schon merken, dass eben im Zusammenspiel von Musik, von Mensch und Maschine quasi, da das größte Potenzial ist.
Da können wir jetzt mal kurz in den Komplex Mix der Woche eintauchen. Da gab es viele Reaktionen.
Ja, das war sehr kontrovers.
Genau. Sophie Passmann zum Beispiel, wieso habe ich manchmal The Carpenters in meinem Mix der Woche? Und interessant war aber fast der Battle zwischen Thorsten und Benjamin. Thorsten so, wer zur Hölle hat die KI für dein Mix der Woche programmiert und arbeitet er noch dort? Und Benjamin darauf, das Thema Mix der Woche interessiert mich auch, weil er bei mir so super gut ist einfach. Also ich glaube, die Frage dahinter ist eigentlich, nicht nur, wie funktioniert er, sondern vielleicht, wie kann ich auch selber beeinflussen, was in meinen Mix der Woche reinkommt?
Genau, das kann man sehr gut beeinflussen. Es ist natürlich so, dass der Algorithmus schaut, was habe ich gehört, was höre ich. Wenn ich eigene Playlisten habe, macht es das natürlich auch einfacher. Dann ist es so, dass ich Künstlern folgen kann. Und wenn ich Künstlern folge, dann heißt das schon mal, dass ich ein generelles Interesse an denen habe. Dann gibt es, wenn ich auf einen Song gehe und ein Musikstück höre, gibt es unten links immer das berühmte Herz, was wir vorhin schon hatten, das wichtige Herz und ein durchgestrichenes Zeichen. Den Künstler oder den Song mag ich gar nicht. Wenn man da so ein bisschen unser System auch aufschlaut und sagt, welche Künstler man richtig, richtig gut findet und welche man gar nicht mehr hören mag, dann funktioniert das auch. Also wenn zum Beispiel Sophie die Carpenters überhaupt gar nicht mag, aber aus irgendeinem Grund, weil sie vielleicht mal eine, keine Ahnung, Playlist aus den 70ern gehört hat oder so oder aus den 60ern, das jetzt in ihrem Mix der Woche hat, dann einfach auf dieses durchgestrichene Zeichen drücken und dann wird es nicht wieder vorkommen. Dann kann man den Künstler komplett ausblenden für die algorithmische Empfehlung. Und generell ist es eben so, klar, je mehr man hört, je mehr man liked, je mehr man in seine eigenen Bibliotheken abspeichert, desto schlauer wird entsprechend auch dann der Algorithmus.
Vielleicht noch eine ganz pragmatische Frage, eine weitere Hörerfrage, die uns erreicht hat. Warum kann ich als Spotify Unlimited-Kunde meine Musik nur auf dem Desktop-Rechner und nicht auf dem Tablet hören? Ich glaube, ich hab das selbst noch nie versucht, aber
verstehe ich jetzt nicht ganz.
Ja, bin ich auch jetzt gerade. Also wenn man einen Spotify Premium Account hat, dann kann man natürlich entsprechend seine Musik überall runterladen. Genau.
Also das müssen wir nochmal.
Da gehen wir
gucken nochmal nach, was mit der Frage da war.
Das können wir auf Facebook oder Twitter nochmal nachreichen.
Fehlt noch ein Halbsatz. Michael Krause ist noch die ganze Stunde unser Gast. Das Gespräch mit dem Spotify-Europa-Chef könnt ihr auch als Podcast laden. Zum Beispiel auch über das Apple-Podcast-Verzeichnis.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das Fragen beantwortende Medienmagazin.
Michael Krause, Zentraleuropa-Chef, wie ich vorhin gelernt habe, von Spotify ist weiter unser Gast. Und wir wollen natürlich weiter mit ihm über seinen, ja, eigentlich sein berufliches Zuhause, aber wahrscheinlich ist es noch viel mehr als das reden und vor allen Dingen, wie sich das Ganze entwickelt. Das machen wir schon, diese ganze Sendung. Wir haben noch ein bisschen Zeit und das freut uns sehr. Lass uns doch nochmal auch ein bisschen schauen, weil wir haben, muss man tatsächlich sagen, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir schon jemals so viele Hörerfragen an einen unserer Gäste bekommen haben. Ich glaube, wir werden die heute gar nicht alle unterbringen können, Daniel, oder wie schätzt du das ein?
Ja, wir geben uns Mühe. Wir fangen einfach mal an. Rock Forever kümmert sich so ein bisschen um High-Resolution-Musik. Da fragt er sich, ob es mal eine Version geben wird, wo es verlustfreie High-Res-Musik gibt. Jetzt wissen wir, dass wir nicht in die Zukunft schauen können, gemeinsam. Ja. Aber so grundsätzlich ist das so eine Orchideenfrage, also die gar nicht so in den Nutzer-Case passt? Oder was, oder ist das einfach, gibt es auch so einfach so technische Limits heutzutage, noch was Bandbreiten angeht? Ich meine, das auch vielleicht einfach nur totaler Quatsch ist.
Also prinzipiell kannst du bei Spotify entsprechend auswählen, welche welche Audioqualität du haben möchtest. Und die höchste Audioqualität, die bei uns angeboten wird, da gibt es sehr wenig Menschen, glaube ich, in Deutschland, die da wirklich den Unterschied hören zu einem verlustfreien, weil es quasi verlustfrei komprimiert ist. Das ist aber dann irgendwann eine Philosophiefrage und so ein bisschen fast schon so wie bei Kaisers neue Kleider irgendwie. Manche behaupten dann vielleicht auch, weil es ihnen sonst unangenehm ist, dass sie es hören. Und vielleicht hören sie es auch gar nicht wirklich. Das ist wirklich sehr schwer zu beurteilen. Und es gibt natürlich auch Leute mit absolutem Gehör. Es gibt Mastering-Ingenieure, die darauf geschult sind, Sachen zu hören. Aber ein normaler Endkunde wird da den Unterschied nicht hören, in meinen Augen.
Danke mir noch.
Ja? Bitte, Herr Peller.
Eine Frage von Peters Auge. Per Twitter hat uns die erreicht. Und zwar interessiert er sich für eure Zusammenarbeit mit Apple und fragt sich, warum kann er Spotify über den HomePod eigentlich nicht richtig nutzen?
Genau, da haben wir gerade vor kurzem tatsächlich auch eine Website gelauncht, timetoplayfair.com. Da haben wir so ein bisschen Infos über unser Verhältnis mit Apple auch dargelegt, das ein bisschen angespannt ist tatsächlich. Auch die Siri-Integration oder die Apple Watch kam ein bisschen verspätet und auch das, das Bezahlen im App Store und die entsprechenden Gebühren dazu. Da würde ich aber jedem empfehlen, einfach mal die Webseite anzuschauen. Da gibt es alle.
Wie sagst du nochmal die Adresse?
Timetoplayfair.com.
Okay, timetoplayfair.com. Da kann dann auch mal Peters Auge oder wer sich über die Zusammenarbeit oder Nicht-Zusammenarbeit informieren möchte, dann auch da auf jeden Fall informieren. Jan hat uns eine Mail geschrieben diese Woche und das fand ich auch ganz interessant, so über das Thema, über das ich auch schon mal nachgedacht habe, nämlich die Rolle von Sprachsteuerung beim Thema Musik hören, weil man ja auf einmal dann oberflächenfrei Musik hört. Und Jan schreibt dazu Folgendes. Mich würde sehr interessieren, wie Spotify die fortschreitende Verbreitung von Sprachsteuerung einschätzt, beziehungsweise, dass sie selber auch nicht über Hardware und oder Betriebssysteme verfügen. So würden einfache Songanfragen für zum Beispiel den neuen Drake-Song ja bei Alexa sich immer bei Amazon Music laden, über den HomePod bei Apple Music sowie über Google Android zu YouTube Music führen. Spotify hingegen kann trotz deutlicher Marktführung über keine gleichwertige Zuleitung verfügen und müsste immer gezielt angesteuert werden. So mache ich das ehrlich gesagt. Aber ich sage auch mal, hör das über Spotify zum Beispiel jetzt. Ist das ein Problem? Wie denkt ihr darüber nach?
Nee, wir sehen das eher als Vorteil, dass wir eben neutral sind, dass wir keine eigene Hardware haben, dass wir mit allen zusammenarbeiten können. Deswegen sind wir auch auf den meisten Geräten verfügbar. Also über 250 Kooperationen, habe ich gerade schon erwähnt. Und wir sind ja auch auf Alexa und auf Google und den anderen Sprachassistenten eben dann auch verfügbar. Und du kannst ja bei der Alexa-App zum Beispiel auch sagen, dass Spotify der Anbieter deiner Wahl sein möchte. Und dann gehen die Suchen ja auch entsprechend dahin. Für uns ist Voice eher spannend und gut, weil mehr Musik gehört wird. Wir begleiten ja den Kunden idealerweise den ganzen Tag über, morgens zum Aufwachen mit Musik, dann im Badezimmer und dann eben unterwegs. Und da gibt es natürlich auch immer mehr Voice-Integrationen, auch im Auto schon, um entsprechend da das zu steuern. Und dann sehen wir schon, dass mehr Musik gehört wird bei Kunden, die auch ein Voice-Device im Wohnzimmer haben, weil es einfach dann doch schnell ist, beim Frühstück oder beim Abendbrot kurz Musik anzumachen. Und das finden wir erstmal gut.
Dann ein Tweet von SL1981, der fragt nämlich, könnte sein, also sprich dein Dienst überleben, wenn sie nicht von Zero-Rating-Angeboten profitieren würden. Also da geht es ja dann um Netzbetreiber, die Spotify-Traffic eben nicht auf das Inklusivvolumen der Nutzer anrechnen. Wie sehr ist das für euch auch ein, sag ich mal, ein Erfolgsfaktor?
Naja, also da habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, wie uns das schaden würde, wenn es das nicht gäbe. Es gab es ja in unserer ganzen Filmgeschichte nicht, dass jetzt überhaupt so Zero-Rating-Angebote von den Telefonanbietern gibt. Es ja noch eine sehr neue Entwicklung und finden wir natürlich erstmal toll, weil es gerade in Deutschland, es gab ja vor diese WAP-Tasten, falls sich noch jemand erinnert, wo man so raufgedrückt hat und dann waren gleich 2 Euro weg, weil man plötzlich im mobilen Internet war. Und dieses Trauma, dieses Ausversehen aus mobile Internet drücken und so viel Geld verlieren, das ist in vielen deutschen Köpfen, in den älteren auf jeden Fall, so, keine Ahnung, 30 plus vielleicht, ist das, glaube ich, schon noch sehr drin. Insofern finden wir diese Zero-Rating-Geschichten natürlich toll. Wenn ich weiß, es spielt überhaupt gar keine Rolle mehr, dann kann ich entsprechend mobil alles runterladen, kurz bevor ich in den U-Bahn-Schacht gehe, nochmal irgendwie Podcast runterladen und habe überhaupt gar keine Hemmung mehr. Und das finden wir erstmal super und das stimuliert sicherlich die Nutzung und man weiß, man hat einfach keine Probleme mit Datenvolumen. Und das ist erstmal toll, aber wenn es das nicht gäbe, dann... Also es gab es ja vorher nicht und die Leute haben trotzdem Spotify gehört. Da mussten uns halt zu Hause im WLAN runterladen. Also es ist ein cooler Service und es ist toll, dass es das gibt. Aber es würde unser Geschäftsmodell, glaube ich, jetzt nicht nachhaltig beeinflussen, wenn es das nicht gäbe.
Das war ja auch die Einführung, da hatten wir auch, gab es ja auch eine große Debatte drum, haben wir auch oft berichtet in Was mit Medien, das ist auf jeden Fall eine Kontroverse. Eine Frage, die in Deutschland, wo du gerade vom deutschen Trauma sprichst, gibt es ja auch beim Thema Daten, Datenschutz, das ist ja auch ein angespanntes Verhältnis. Und Yannick B. fragt erstmal ganz normal, wie umfangreich werden Daten von Spotify erhoben, diese weiterverarbeitet und warum können Premium-User diesbezüglich kein Opt-out setzen?
Mhm. Naja, es ist ja so, dass es die europäische Datenschutzrichtlinie gibt, seit nicht allzu langer Zeit, aber schon seit einiger Zeit. Und die begrüßen wir sehr, weil wir schon glauben, dass der Nutzer die Daten unter Kontrolle haben sollte. Jeder kann bei uns entsprechend abrufen, welche Daten wir von ihm speichern und die auch entsprechend löschen. Und prinzipiell ist es so, dass wir nur Daten sowieso anonymisiert verarbeiten, was jetzt die Playlist-Generierung und so weiter und die Algorithmen angeht. Und ansonsten hat jeder Nutzer seine Daten unter Kontrolle und kann entsprechend Accounts löschen und genau die Daten eingeben, die er möchte. Wenn er sich mit Facebook verbinden möchte, kann er das, muss er aber nicht. Also da sind wir
flexibel. Dann haben wir hier noch eine ganz andere Frage, die wir, glaube ich, noch so gar nicht hatten, zielt ein bisschen auf eure Preisgestaltung von Sebastian Conti, nämlich der fragt, warum ist denn das Studentenabo für 4,99 im Monat lediglich auf 3 Jahre begrenzt? Könnte man sagen, wahrscheinlich, weil ihr wollt, dass ich schnell studiert.
Genau, das ist unser Beitrag dazu, unsere Studienhilfe, dass die Studenten schneller studieren. Das ist einfach, haben wir so entwickelt, das ist auch lizenzrechtlich ja entsprechend immer hinterlegt und da haben wir ein Angebot für 3 Jahre. Das sind 6 Semester, richtig? Ich meine, es ist ja sowieso alles jetzt, also ich glaube, ich habe 7 Jahre studiert, da hätte das natürlich nicht gereicht, aber heute ist das ja eh mit dem Bachelor und Master und so alles doch sehr gestreamlined und sehr schnell. Da ist man wahrscheinlich in 3 Jahren locker durch.
Auch da Streaming. Frage von Benjamin auf Facebook, bekommen alle Musiker eigentlich das gleiche Geld pro Stream?
Es ist so, dass das Abrechnungsmodell so funktioniert, dass alles Geld, was wir einnehmen, in einen Topf gepackt wird, der ermittelt wird eben von allen Nutzern. Und dann wird dagegen gerechnet, welche Abrufe es gab. Und dann werden die Künstler, je nachdem, wie viele Hörer ihre Musik abgerufen haben, vergütet. Und deswegen kann man das nicht pauschal sagen, wie viel ein Hörer bzw. ein Künstler bekommt, weil das eben ein sehr kompliziertes Rechenmodell ist.
Zweite Frage auch noch von Benjamin, der fragt, was macht Spotify eigentlich gegen Fake Plays über Fake Profile zum Beispiel?
Ist das ein Problem?
Naja, also überall wo, das ist glaube ich ein generelles Internet-Thema, überall wo entsprechend Accounts erstellt werden können, gibt es Leute, die versuchen das auch ohne Menschen dahinter zu versuchen. Teilweise einfach nur aus Sport, aus Neugier, ob es geht, probieren rum. Also ich glaube, jede Plattform, die es gibt, und Facebook zum Beispiel, hat da ja auch schon öffentlich einige Themen mit gehabt, jede Plattform, die es gibt, ist erstmal dem ausgesetzt, dass Leute versuchen, sie irgendwie zu manipulieren. Generell gibt es da bei uns natürlich eine Zero Tolerance. Wir wollen das auf gar keinen Fall. Haben da ein riesiges Team, was sich darum kümmert, zu gucken, dass das nicht passiert. Und genau. Das so der aktuelle Status.
Ich würde gerne mal, was ich ganz interessant finde, es gibt ja so Apps, die hat man einfach so auf seinem Bildschirm. Viele haben WhatsApp, Instagram und vielleicht auch auf die ein oder andere Musik-App. Und bei einigen weiß man immer gar nicht so, was steckt da eigentlich so richtig dahinter. Bei Spotify wissen wir, ihr seid, kommt aus Schweden, seid international tätig. Wir haben schon gehört, 232 Millionen aktive Nutzer derzeit. Ich glaube, es ist ein monatlicher Wert, ne?
Und, monatlich aktive Nutzer, genau.
Ja, und wie ist das eigentlich in Deutschland? Also wie groß seid ihr hier eigentlich im Sinne von, wie viele Mitarbeiter zum Beispiel habt ihr hier? Beziehungsweise wo seid ihr überall aktiv?
Alles natürlich streng geheim. nein, wir haben hier ein mittelgroßes Team. Es gibt Playlisten-Redakteure, es gibt Leute, die das Marketing machen, es gibt Leute, die Werbung verkaufen für unsere werbefinanzierten Angebote, es gibt ein Presseteam. Das sind so die Hauptfunktionen, die es in einem Land gibt. Und bei den Redakteuren oder bei den Inhalten gibt es halt eben einmal ein Musikteam und ein Team, was sich um die gesprochenen Inhalte kümmert. Und so sind wir hier aufgestellt und versuchen, das alles bestmöglich abzudecken. Also natürlich gibt es aber Marketing, Social Media und verschiedene andere Spezialfunktionen, aber das ist so das Setup.
Wenn Herr Perler und ich jetzt gleich nach Hause düsen, hast du noch so einen kleinen Hörtipp, egal auf welchem Weg wir den hören werden?
Ja, auf jeden Fall die Off-Pop-Playlist dann machen.
Ah, okay. Das ist doch nochmal dein Tipp. Sehr schön. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute Abend auch die vielen Fragen unserer Hörerinnen und Hörer zu beantworten.
Ja, danke für die guten Fragen und danke für die Einladung.
Sehr gern.
Könnt ihr natürlich nachhören, nicht nur jetzt hier live im Radio, sondern auch hinterher als Podcast über deutschlandfunknova.de oder halt auch eben über Spotify.
Nein,
da ist natürlich auch, gibt es unsere ganzen Deutschlandfunknova-Angebote auch zu hören. Herr Pähler.
Ja.
Das war eine Stunde Was mit Medien für heute.
Leider schon wieder vorbei.
Ja, unser Streaming-Band ist gleich zu Ende. Mhm. Und wir hören uns, wenn ihr mögt, im Radio live wieder. Nächsten Donnerstag, 20 Uhr, eine Stunde Was mit Medien. Und bis dahin wünschen wir für euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.